Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2 mit der Sendung Kontext und dem Thema Leitkultur Europa. Gilt das noch? Japan und der Westen. Am Mikrofon begrüßt Sie Maria Ossowski. Das Klischee war so schön, deswegen haben wir es selten hinterfragt. Japaner lieben die europäische Kultur, die deutsche Musik, die Schweizer Stadt Luzern, die italienische Mode. Japaner idealisieren die Künstler, Dichter und Denker der alten Welt. Nun beginnen die Grenzen sich mit der Globalisierung zu verwischen. Die alten Blöcke haben sich politisch aufgelöst und wir fragen, wo steht Japan? Wir reden alle von den rasend wachsenden Wirtschaftsräumen China und Indien und der einstige Motor in Asien, Japan. Wie verändert sich dieses Land? Professor Manfred Pohl ist Leiter des Japan-Instituts an der Universität Hamburg. Er hat einige Grundlagenwerke zu japanischer Politik und Geschichte verfasst. Und zu Wort kommen wird auch Professor Kenichi Mishima. Ich habe ihn getroffen in Zürich, denn dort war er zu Gast beim Forschungsschwerpunkt Asien und Europa. Kenichi Mishima hat unter anderem Nietzsche ins Japanische übersetzt. Japanische Philosophen sind bei uns herzlich unbekannt und ich habe Herrn Mishima deshalb gefragt, kann denn ein gut gebildeter Abiturient in Japan mit den Namen Nietzsche und Leibniz etwas anfangen?
Und Sie haben gesagt, ein gut gebildeter. Der weiß schon etwas über Nietzsche von Leibniz. Wenn er mathematisch hochbegabt ist, dann hat er was von Leibniz gelesen. Vom Beginn der Integralrechnung und so weiter. Aber Durchschnittsschüler, kurz vor dem Abitur, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob die Namen Nietzsche, Leibniz geläufig sind. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ein gut gebildeter schon.
Also der durchschnittsjapanische Jugendliche kennt Nietzsche und andere Philosophen eher weniger. Kenichi Mishima, Nietzsche war ja mal, wie auch andere Philosophen deutscher Sprache, ungeheuer populär in Japan. Warum?
Wenn man sich in die Zeit versetzt, als Nietzsche zuerst berühmt wurde, in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, mit der Jugendbewegung natürlich, mit der Jugendstil auch, mit einem neuen Verhältnis zum Leben, dann dieser Ausbruch aus dieser bürgerlichen Enge, und Wegschüttern von dieser Korsett der Prüderie. Das war bei uns auch genauso. Nietzsche kam eigentlich vielleicht 2, 3 Jahre später, als in Deutschland wurde Nietzsche berühmt. Und bei uns etwas schon gegen 1900 kam schon die Übersetzung von Nietzsche, Zarathustra. Und der Professor, der einer relativ guten Universität, musste gehen, weil er Zarathustra übersetzt hat.
Warum?
Je nach der Interpretation von Zarathustra könnte man so interpretieren, dass Nietzsche für die Befreiung der Sinnlichkeit, für Lust, das Wort Lust kommt immer wieder vor, Zarathustra, das Leben ist der Boden der Lust oder sowas.
Können Sie diesen Schluss des Gedichtes, denn alle Lust will Ewigkeit, will ja. Tiefe, tiefe Ewigkeit, können Sie den aufs Japanische unseren Hörern mal sagen, damit wir wissen, wie das klingt?
Subeto no kairaku wa Subeto no kairaku eien wo nozomu, fukai fukai eien wo nozomu. Und das klang sehr schön damals auch. Und das kann man so oder so interpretieren, das kann man Orgasmusphilosophie sein, das kann nur eine politische Machtlust sein. Da ist Nietzsche natürlich sehr, sehr schwer zu interpretieren, kaum festzulegen, aber in einer bestimmten Sinnlichkeitsbefreiung. In dieser Richtung wurde Nietzsche interpretiert.
Nietzsche also als Befreier, als Sinnlichkeitsbefreier in Japan und Kenichi Mishima hat Nietzsche auch übersetzt. Und nun kommen wir zu unserem Gast, Herrn Manfred Pohl. Herr Pohl, Japan gilt heute ja keineswegs mehr als prüdes Land, aber wir haben eben gehört, der Durchschnittsjapaner kennt den Namen Nietzsche trotzdem nicht unbedingt. Was hat sich eigentlich so in dem Blick auf die deutschen Denker und Philosophen in Japan in den letzten Jahrzehnten verändert?
Also wir haben ja schon sehr deutlich und sehr gut von Herrn Professor Mishima gehört, dass Nietzsche durchaus bekannt war, aber dass er auch als gefährlich galt. Das fand ich also sehr schön, wie Professor Mishima das deutlich machte. Gefährlich war das natürlich in einer Gesellschaft, so um 1900, in der die Befreiung der Frau bereits aktuell diskutiert wurde und eine philosophische Unterfütterung aus dem damals doch noch modellhaften Deutschland als gesellschaftliche Bedrohung empfunden wurde. Nur man darf nicht vergessen, Deutschland hatte sich zusammen mit Frankreich und Russland 1895 in der Triple-Intervention gegen die Kriegsziele Japans im japanisch-chinesischen Krieg ausgesprochen und die vielleicht vorhandene Deutschland-Euphorie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war mit dieser Intervention eindeutig vorbei. Die weitere Entwicklung haben wir dann im Ersten Weltkrieg gesehen, als Japan sich auf die Seite der Entente, also der Westmächte, stellte und die deutschen Kolonien in China eroberte.
Damals hat sich also der Blick auf Deutschland politisch sicherlich verändert, aber kulturell war es doch noch eine ganze Weile eine Art Leitkultur für die Japaner, oder ist das ein Klischee, dem ich aufsitze?
Nein, nein, damit haben Sie schon recht. Nur das Wort Leitkultur ist natürlich etwas, was ich ungern in den Mund nehme. Es gab viele wissenschaftliche Vorbilder, die man aus Deutschland übernahm. Und das waren nicht nur Philosophen, das waren Rechtswissenschaftler, das waren vor allen Dingen auch Mediziner. Denn gerade um diese Zeit 1900 kamen die ersten auch Militärmediziner nach Deutschland, um hier etwa die Seuchenbekämpfung zu studieren. Zum Beispiel Mori Ogai, der Faust übersetzt hat. Also Deutschland war zwar in der breiten Öffentlichkeit zu einem Feindbild geworden, muss man wohl wirklich sagen, nach dieser Intervention 1895. Aber die geistige Elite hatte immer noch ganz, ganz enge Beziehungen zur deutschen Kultur. Wenn ich das anfügen darf, wir haben selbst nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland ja während des Krieges 14 bis 18 Gegner Japans war, wir haben dann anschließend aber wiederum eine Entwicklung gehabt, bei der die japanischen Schüler, wenn wir es so einfach nennen wollen, die japanischen Schüler ihren Lehrern zurückgaben, was sie bekommen hatten. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, dazu zählt Einstein oder auch andere, die wurden nach Japan eingeladen. Japanische Geschäftsleute haben großzügig gespendet, um an deutschen Universitäten die zerstörten Strukturen wieder aufzubauen. Es war vielleicht keine Leitkultur, aber Deutschland hatte mit seiner geistigen Tradition durchaus einen Modellcharakter.
Jetzt machen wir einen Sprung vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der für uns später noch Thema sein wird wegen der Vergangenheitsbewältigung, aber nach dem Zweiten Weltkrieg galt Japan ja einige Jahre so ein bisschen als die Schweiz des fernen Ostens. Und die Neutralität der Schweiz hat die Japaner fasziniert. Deswegen habe ich Professor Mishima gefragt, erinnern Sie sich?
Früher war die Schweiz wirklich idealisiert. Als ein Student von mir, das war, muss früh 80er gewesen sein, ein Student wollte über diese Neutralität arbeiten, wie das zustande kam. Nicht nur völkerrechtlich, sondern von der Mentalität der Schweizer. Da habe ich mal abgelehnt, irgendwie zu relativieren versucht, dadurch, dass ich von der Schweizer Waffenindustrie, da gab es eine starke Waffenindustrie, und dann hat die Finanzkapital, das die ganze Welt beherrschte, damals zumindest, und dann diese Geheimkonto, wo die arabische oder japanische korrumpierte Politiker hat ihr Geld deponieren. Nein, nein, das war so idealisiert. Also das war schon komisch. Dann kamen natürlich diese Manga, diese Comics mit Heidi, das kennen Sie, diese Johanna Spiri. Und dieses kritische Moment, dass man den Spiris Roman doch lesen kann. Ein Mädchen kam aus dem Lande, in Zürich, später in Frankfurt, dieser Culture Shock. Das wurde total unter den Teppich. Und dann diese Schweizer Idylle, Wiese, Kühe, Schafe und Käse und so weiter. Aber inzwischen, also es kann sein, dass diese Schweizer Bild immer noch herrscht.
Eine Schweizer Idylle, aber auch gleichzeitig die Idealisierung der Neutralität. Herr Pohl, wie würden Sie den Blick Japans auf die Schweiz heute bewerten?
Ich denke, er ist immer noch in dem Bereich der Idealisierung anzusiedeln. Wobei allerdings Heidi inzwischen durch japanische Mädchen in der Manga-Kultur ersetzt worden ist. Und diese Mädchen sind stark, sind kämpferisch und auch ein wenig aggressiv. Man sollte vielleicht noch einmal daran erinnern, dass die Schweiz einer der ersten Staaten war, der in Japan diplomatisch und wirtschaftlich vertreten war, etwa um 1870. Das heißt, die Schweiz hat Japan am europäischen Durchschnitt gemessen sehr viel früher entdeckt als andere Staaten hier bei uns. Die Schweiz hat natürlich auch mit ihrem Image gearbeitet und geworben. Käse, Almglocken und Heidi, das kommt natürlich immer noch ganz gut an. Es kam zumindest jahrzehntelang gut an. Nur auf der anderen Seite war die Schweiz eigentlich immer auch ein Vorbild für erfolgreiche Finanzpolitik. Das ist eine Finanzpolitik, die im weltweiten Vergleich überaus erfolgreich war.
Und die auch heute noch ein Vorbild für japanische Finanzpolitik sein könnte.
Ganz unbedingt. Und Professor Mishima sprach ja die Neutralität der Schweiz an. Da müssen wir also ein wenig vorsichtig sein. Die Schweiz hatte immer eine bewaffnete Neutralität und war immer, wir nennen das in der Politikwissenschaft, das Giftschlangenprinzip. Man kann zwar die Schweiz erobern, hätte man können, aber es ist wie eine Giftschlange. Man tritt auf sie drauf und sie beißt zurück und man stirbt selbst. Das hatte etwas Faszinierendes für die japanischen Eliten nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur, also die bewaffnete Neutralität stand nie zur Debatte. Japan als eine Schweiz des fernen Ostens bezog sich auf die wirtschaftliche und finanzpolitische Rolle eines relativ kleinen Landes wie die Schweiz als Modell. Aber Japan wollte in den Jahren 1945 bis 1955, muss man sagen, nicht wieder bewaffnet werden. Das hat Japan dann erst auf amerikanischen Druck vollzogen.
Wir haben jetzt über die Rezeption der deutschen Geistesgeschichte in Japan gesprochen. Wir haben über die Schweiz gesprochen. Wie schaut es denn heute aus? Gibt es noch eine Orientierung an europäischer Kultur? Und welche Rolle spielt da die USA?
Nehmen wir einfach einmal einen sehr weit gespannten Begriff von Kultur. Dann ist heute natürlich französischer Wein, italienische Lederwaren, zum Teil eben auch deutsche Feinkost, Schweizer Käse. Es tut mir leid, ich muss dieses Klischee einfach einmal klappern lassen. Das ist ungeheuer populär. Das sind Luxusgüter, ganz ohne Zweifel. Aber die japanischen jungen Leute, ich denke da an die zwischen 18 und 22, insbesondere die jungen Frauen, sind außerordentlich konsumfreudig und die verstehen in der Tat schon eine ganze Menge von europäischer Kultur. Nur, dass es eben sehr viel weiter gespannt ist als vielleicht im 19. Jahrhundert. Das ist nicht nur Deutsch, das ist eben auch Italienisch, Französisch und Spanisch. Welche Rolle spielt Amerika? Amerika ist für die jüngere Generation, also die ich nannte 18 bis 22, heute kein Vorbild mehr.
Warum?
Ich möchte es in einem Satz zusammenfassen. Japan ist heute selbst Vorbild geworden. Man kennt natürlich die amerikanische Kultur, aber die Entwicklungen, die heute in Japan ablaufen, in der Popszene, in der Mode, auch in der politischen Kultur, kann man nicht anders sagen, da ist Japan heute eben nicht mehr das Land, das als Kettenhund der Amerikaner galt, was bis sicherlich 1955 der Fall war, so wurde Japan betrachtet. Aber heute ist Japan eben ein selbstbewusstes, wirtschaftlich und politisch erfolgreiches Land, mit vielen Fehlern natürlich. Also wenn wir uns auf die letzten Politiker besinnen, die immer wieder auch die Erinnerung an den Krieg verwässert haben. Aber Japan ist heute ein Land, das selbst in einem Nachbarstaat wie Südkorea mit seiner Popkultur eine enorme Anhängerschaft hat.
Sie haben eben ein wichtiges Stichwort genannt, das ist die japanische Vergangenheitsbewältigung. Und bevor wir nach vorne blicken und schauen, wie Japan im Konzert der asiatischen Kräfte heute steht, sollten wir nochmal uns die japanische Vergangenheitsbewältigung genauer anschauen. Japanische Massaker an Chinesen, denken wir an Nanking 1937, man sagt bis zu vielleicht 300.000 Toten oder an das Thema koreanische Zwangsprostituierte. Das kommt ja doch immer wieder hoch. In Deutschland ist die Vergangenheitsbewältigung ein zentrales Thema. In der Schweiz, bedingt durch die Neutralität, dann das Thema wegen des Nazigoldes oder der unbekannten Konten. Aber wie ist es in Japan? Auch das habe ich Herrn Professor Mishima gefragt. Es gab Kriegsverbrechen, ganz schreckliche sogar, berichten die Zeitungen darüber.
Also in der Feuilleton von großen überregionalen Zeitungen, da gibt es ständig Diskussionen, wird ständig berichtet über verschiedene Workshop-Veranstaltungen. Die Workshop werden jetzt inzwischen veranstaltet mit Einbezug der europäischen oder amerikanischen Japanologen, die sich auch sehr gut auskennen. Das ist gut so. Aber das bleibt doch im Kreis der Intellektuellen. Das ist so wie eine Art von Parallelgesellschaft, obwohl man jeden Tag diesen Diskurs lesen kann. Das bleibt aber unter den Intellektuellen. Und das Volk und die Staatsapparat, das muss man auch natürlich finanzieren. Aber das Volk ist irgendwie gelähmt. Und wenn die Durchschnittsjapaner konfrontiert sind, wenn sie in China sind, in Korea sind, dann sind sie ab und zu sauer. Oder sie sagen, wir wissen schon, dass sowas passiert ist. Warum sollen sie uns das vorwerfen? Die Dinge, die ich ohnehin innerlich zugebe. Das ist so herrschende Mentalität.
Also eher Ärger als Scham.
Ja, ja. Und der Staatsapparat versucht natürlich, das Beamtentum, die konservativen Kräfte, die versuchen natürlich, diese apolitische Mentalität zu nutzen und die warten einfach, bis alles in Vergessenheit gerät. Genauso wie diese sizilianische Vespa irgendwann im Mittelalter doch einigermaßen in Vergessenheit geraten ist. Oder Massaker während des 30-jährigen Krieges. Kein Mensch wird sich inzwischen darauf aufregen. Also dass bis zu dieser Zeit kommt, waltet der Staatsapparat. Das ist eine total falsche Strategie. Bis 2-3 Jahrhunderte vergehen, wird es noch viele, viele Probleme geben.
Sie sagen, das ist die falsche Strategie. Das wird noch viele Probleme geben. Welche Probleme? Wenn man etwas immer verdrängt in einer Gesellschaft, dann brodelt es ja irgendwann. Welche Probleme könnten in Japan aufgrund dieser nicht stattfindenden Vergangenheitsbewältigung sich noch ergeben?
Also Geschichte kann man doch nicht verdrängen, meldet sich ganz bestimmt zurück. Das kann man überall beobachten. Also unsere ökonomische Beziehung zu China ist sehr, sehr eng. Also Interdependenz und gegenseitiges aufeinander angewiesen sein, das eine gewisse Stabilitätsfunktion hat. Aber immer wieder kommen natürlich diese Themen. Wenn die japanische Firmen in Nanking eine Produktionsstätte bauen wollen, dann müssen sie doch mal daran dazu Stellung nehmen. Und manchmal werden die Verträge doch nicht geschlossen und so weiter. Und schon aus diesem pragmatischen oder ökonomischen Profitdenken muss man schon sich dazu stellen. Auf dieser normativen Ebene, wenn die Politiker treffen, da werden immer wieder diese Themen angesprochen oder im Vorfeld von Gipfeltreffen versuchen die Beamten, die Probleme für die nächste Runde unter den Teppich zu kehren, aber das klappt doch nicht.
Soweit Professor Kenichi Mishima, er ist Professor für Sozialphilosophie in Tokio, in unserem Kontext zu Japan. Herr Pohl, Kenichi Mishima erzählt von den Beamten im Staatsapparat, die warten auf das Vergessen. Welcher Staatsgedanke trägt eigentlich solch eine Haltung?
Die Japaner haben gegenüber Deutschland eine andere Voraussetzung, was den Umgang mit der Vergangenheit angeht. Durch die beiden Atombombenabwürfe fühlen sich viele Japaner einfach als Opfer. Wir haben zwar Verbrechen begangen, so die Argumentation, aber wir haben auch enorme Opfer durch die beiden Atombombenabwürfe gebracht und insofern ist die Rechnung ausgeglichen. Japans Nachbarn sind einfach, also ich meine damit die Nachbarstaaten, sind nicht stark genug, um das Land dazu zu zwingen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Deutschland ist da mitten in Europa in einer ganz anderen Situation. Wir haben während des Zweiten Weltkriegs eigentlich alle europäischen Staaten in irgendeiner Form mit Gewalt überzogen. Und diese Staaten in ihrer eigenen Geschichte verlangen von uns, dass wir uns zu diesen Vergehen bekennen. Man kann über die deutsche Adenauer-Regierung zum Beispiel sagen, was man will, aber nach der Adenauer-Regierung hat sich die deutsche Politik, und zwar insbesondere auch die Erziehungspolitik dieser Vergangenheit gestellt. Und wir haben heute in den Schulbüchern einen ganz anderen Umgang mit dieser Vergangenheit, als wir das in Japan feststellen können. In Japan werden diese Vergehen, Verbrechen, wie man das nennen will, entweder in den Schulbüchern gar nicht behandelt oder aber man kommt im Unterricht gar nicht so weit, dass man den Pazifischen Krieg, also 1937 bis 1945, behandelt. Und das hat natürlich zur Folge, dass es in Südkorea, in Nordkorea, aber vor allen Dingen natürlich in China offene Wunden gibt. Und Japan wird also immer wieder auf diese Vergangenheit hingewiesen und Man verlangt von Japan Entschuldigung. Das klingt für uns etwas seltsam, aber in Asien ist eine Entschuldigung ein sehr, sehr wichtiger Vorgang.
Warum? Ist das wichtiger als bei uns?
Die Entschuldigung in Asien hängt zusammen mit den konfuzianischen Traditionen. Das heißt, man muss gegenüber dem Nachbarn einfach einmal die Schuld anerkennen und sagen, in der katholischen Kirche würden wir sagen, Peccavi, ich habe gesündigt. Aber es gibt in Asien keine Sünde, also Sünde im christlichen Sinne, sondern man muss eben einfach dazu stehen, was man getan hat. Und viele japanische Politiker haben diese Entschuldigung in der Tat ausgesprochen. Aber es fehlt eine einzelne Person oder wenn Sie so wollen, eine Institution, die das bisher nicht getan hat und wahrscheinlich auch nie tun wird. Das ist der Tenno, der japanische Kaiser. Der müsste eigentlich, denn die Kriege sind in seinem Namen geführt worden, der müsste eigentlich vielleicht in China, möglicherweise in Südkorea aufstehen und sagen, wir haben Verbrechen begangen und wir bedauern das zutiefst. Der Tenno ist verschiedentlich in China, nicht dieser, sondern sein Vater in China gewesen und das Hofprotokoll hat streng darauf geachtet, dass er niemals auch nur in die Nähe von Nanking kommt. Die Entschuldigungen, die der Tenno ausgesprochen hat, sind konfuzianisch verklausuliert. Das heißt, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, hat er gesagt, wir haben Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet. Das ist natürlich also sehr, sehr dürftig. Aber Japan ist natürlich von anderen Nachbarstaaten, nämlich in Südostasien, von der Schuld letztlich freigesprochen worden. Malaysia, Thailand, Singapur, Indonesien, alle diese Länder haben irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt durch ihre Staatsmänner gesagt, die Vergangenheit ist vergessen, wir kümmern uns um die Zukunft.
Dann bleiben noch übrig China und natürlich Korea, besonders Südkorea, durch dieses Verbrechen mit den koreanischen Zwangsprostituierten.
Ja, ohne Zweifel. Nur diese Kritik aus Korea und China an Japan hat einen leichten hohlen Klang. Man hat den Eindruck, wenn man das verfolgt, dass hier einfach Untaten instrumentalisiert werden. Also man versucht auf Japan, japanische Regierung, Druck auszuüben mit Verweis auf die Vergangenheit. Und was Herr Mishima sagte, die Beamtenschaft, die japanische Politik auch natürlich, kann es sich leisten, abzuwarten, bis diese Erinnerung abklingt, verblasst und die Verbrechen der Vergangenheit nicht mehr dieses Druckmittel sind, die sie in der Tat heute noch darstellen.
Also üben die Eliten, die Beamten und das Volk einen gewissen Schulterschluss. Wie wichtig sind eigentlich heute in dieser Beamtenschaft noch die Eliten? Wie wichtig ist zum Beispiel der Universitätsabschluss an der juristischen Fakultät in der Universität von Tokio heute noch? Spielen die noch so eine Rolle, diese Söhne des Samurai wie früher?
Ganz ohne Zweifel. Wenn man heute in einer der Elite-Ministerien Karriere machen will, dann braucht man schon die Voraussetzung, dass man in einer der kaiserlichen Universitäten, dabei natürlich in erster Linie an der Todai, also der Kaiserlichen Universität Tokio, studiert hat. Und da natürlich wäre es, wenn man Ministerialer werden will, am besten, wenn man in der juristischen Fakultät studiert hat. Die Rangfolge der Universitäten, die Abstufung, die Auswahl des Nachwuchses in den Eliteministerien, Finanzministerium, Außenministerium und so weiter, da ist es natürlich immer noch entscheidend, ob man von einer kaiserlichen Universität und am besten eben von der Todai, also der Tokio-Universität, kommt, um dort Karriere zu machen. Das hat sich noch nicht verändert. Ich meine, wir haben in Deutschland ja einen ähnlichen Prozess. Wir schaffen uns Elite-Universitäten, was immer das auch ist. Nur diese Elite-Universitäten, die zielen mit ihren Absolventen auf den wirtschaftlichen Bereich, während in Japan die Elite-Universitäten dann doch immer irgendwo wieder auf eine Beamtenkarriere hinzielen für ihre Absolventen.
Und diese Eliten müssen natürlich aus den richtigen Familien kommen. Aber können sie denn dann mit den Anforderungen und auch mit den Phänomenen der modernen japanischen Gesellschaft überhaupt umgehen? Ich denke da einmal natürlich an die Überalterung, aber auch an die Arbeitslosigkeit oder, was Sie mir mal im Vorgespräch erzählt hatten, Herr Pohl, an diese Phänomene wie frei flotende Jugendliche, die überhaupt keinen Halt haben, die irgendwo versuchen, Arbeit zu bekommen. Können denn die Eliten aus diesen alten Familien solche Phänomene überhaupt sehen und vor allem können sie lösen, diese Probleme?
Diese alten Eliten, wie Sie richtig sagen, die erziehen natürlich ihre Kinder im Bewusstsein eines hohen Ehrgeizes, einer weiteren Eliteorientierung. Und die geraten auch nicht in die Gefahr, solche Floaters, solche orientierungslosen Jugendlichen zu werden oder junge Erwachsene, sondern da scheidet sich schon wieder die Gesellschaft in Gruppen, die jungen Leute, die heute orientierungslos durch die Pub-Szene oder durch die Szene mit den Jugendlokalen oder ähnliches driften. Das sind natürlich Leute, die aus Familien kommen, die diese Elitenorientierung überhaupt nicht hatten, nie hatten. Und die Gefahr, dass man zu einem Frita, wie man auf Japanisch sagt, also ein Wort aus Free und Arbeiter zusammengesetzt, also Leute, die ohne Sozialversicherung und ohne auch soziale Bindung so durch die Szene driften, diese Leute sind natürlich von ihren Eltern her überhaupt nicht auf das Leben nach der Schulbildung vorbereitet worden. Wobei man auch hinzufügen muss, dass sie oftmals eben auch aus Schulen kommen, aus Universitäten auch kommen, die nicht zur Elite zählen. Es sind also wirklich Leute, die ziemlich früh erkannt haben, dass sie keine Chance haben in dieser Gesellschaft.
Also können wir polemisch zusammenfassen, Japan ist immer noch eine Standesgesellschaft?
Das ist sehr scharf formuliert, aber ich würde das auch unterstreichen. Wobei man Stand mit Bildung, mit Tradition gleichsetzen sollte. Denn wenn wir zwar die Politiker ansehen heute, die Spitzenpolitiker, die sind alle aus Politikerfamilien. Das heißt, die sind auf ihren Stand, wenn Sie so wollen, vorbereitet worden. Bildungsferne Schichten, die haben genauso wenig Chancen wie auch bei uns. Mit einem wesentlichen Unterschied: Es gibt in Japan kaum Migrantenkinder. Also das Hauptproblem, was wir immer wieder erkennen, dass Migrantenkinder in ihrer Frustration gewalttätig werden oder resignieren, das ist als Phänomen in Japan kaum bekannt.
Die Gesellschaft bleibt unter sich. Wir haben ja begonnen unsere Sendung mit einem Blick der Japaner auf Europa. Wir haben festgestellt, dass da eine Umorientierung stattgefunden hat. Kann man von einer Orientierung eher in den asiatischen Raum sprechen, im kulturellen Bereich?
Ja, ganz unbedingt. Japan ist auf der einen Seite globaler geworden, ganz klar in seiner Orientierung. Aber die asiatischen Nachbarstaaten mit ihrer Kultur werden in Japan seit einigen Jahren neu entdeckt und auch verarbeitet.
Können Sie uns dafür Beispiele geben?
Zum Beispiel die chinesische Theatertradition, die chinesische Musik, die südkoreanische Theatertradition, die südkoreanische Musik, auch die Filme aus Südkorea werden in Japan ganz stark rezipiert, wo früher eine gewisse Herablassung Japans gegenüber den Nachbarstaaten bestand, kann man heute sagen, die Nachbarstaaten haben einen Einfluss in dem Maße, also kulturellen Einfluss, in dem Maße, in dem auch Japan einen kulturellen Einfluss auf seine Nachbarstaaten ausübt.
Japan im Wandel, der japanische Blick auf Europa und die Umorientierung, die kulturelle Richtung Asien. Das war unsere Sendung Kontext mit dem Professor für Sozialphilosophie Kenichi Mishima von der Keisei-Universität in Tokio und mit dem Leiter der Japan-Abteilung am Institut für Asienkunde der Universität Hamburg, Professor Manfred Pohl. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria Ossowski mit folgenden Hinweisen. Sie können diese Sendung auch im Internet hören oder als Podcast beziehen unter www.drs2.ch.